das ist natürlich absolut unmöglich, weil egal in welcher Alternativwelt ich aufwachse, wird es im Idealfall andere Menschen geben, sonst sitze ich da wie so ein, keine Ahnung, Gollum in der Ecke und habe gar nichts außer meine Höhle und sonst niemand.
Das sind Fragen, da erinnere ich mich, die habe ich mir in eurem Alter auch gestellt, aber irgendwie ist das jetzt, also der Bereich ist ziemlich weit weg und vielleicht habe ich es auch so oft gemacht, dass ich auf Leute zugegangen bin, um meine Angst vor denen zu überwinden, dass ich es mittlerweile liebe.
Nennt mich doch nicht Stimme einer Generation und auch nicht wichtigste oder wie auch immer Feministin des Landes, sondern einfach, ich bin erstmal ein Girl und dann kann ich euch ja auf der Ebene enttäuschen oder nicht enttäuschen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Atze Schröder, bonjour und herzlich willkommen. 4 Jahre betreutes Fühlen. Ich habe keinen echten Sekt. Ich habe auch keine nicht mal Sektgläser, sehe ich gerade. Ich habe Weißweingläser, die haue ich aber aneinander für den Klang. Ist das schön?
Für mich ganz besonders, weil ich bin gerade in Tirol und es klingt so ein bisschen nach Kuhweide.
Ja.
Und dann macht es ja noch besser, oder?
Fast noch besser. Du machst ausnahmsweise Urlaub, wie ich weiß. Und ich freue mich sehr, 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 dich zu hören. Ich freue mich fast noch mehr, dass wir hier nach geisteskranken fucking 4 Jahren immer noch zusammensitzen. Das ist doch einfach nur heftig.
Ja, vor allen Dingen, dass wir uns drauf freuen. Das ist nicht so eine Pflichtveranstaltung geworden.
Ich hoffe, du musst mich auch loben, weil alle Liebe da draußen, wir haben ein neues Cover. Und wir sind uns hoffentlich einig, das alte Cover hatte schon Aspekte, die waren, also mir hat mal einer geschrieben, es sieht irgendwie aus wie so ein geisteskranker 80er Jahre, 90er Jahre Zauberer, der Atze Schröder da übergriffig in seinem Schoß liegen hat.
Da ist was dran, es hätte auch Werbung für eine Hypnose-Show sein können. Ne?
Es hätte Werbung für so vieles sein können, also sind wir losgezogen, haben ein Foto gemacht. Und in diesem Cover spiegelt sich viel wieder, weil wir haben dieses Foto jetzt, glaube ich, rund ein Jahr da liegen gehabt. Und es war natürlich nicht nur ein Foto, weil ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch an manchen Stellen, im negativsten Sinne.
Sehr euphemistisch ausgedrückt, ja.
Und hab dann mit dir zusammen, haben wir ja lange überlegt, welches Foto wird's denn jetzt? Und dann habe ich da viele kleine Scribbles gemacht, wie das sein könnte. Und hab dann jetzt aber schlussendlich nach diesem einen Jahr gedacht, nee, komm, das Foto ist gut genug. Und ich habe in Photoshop das Cover zusammengestaltet, gebastelt. Noch hier und da ein bisschen, bei mir hing so ein T-Shirt noch raus, das habe ich weggemacht. Bei dir muss man ja überhaupt nichts photoshoppen. Und jetzt ist es da. Und ich weiß, Stimmt. Weil ich selber von mir kenne, als die Startmelodie von den 3 Fragezeichen geändert wurde, aus den ersten, ich sag mal, 20, 30 Folgen, das fand ich schon furchtbar. Und als sie dann später nochmal geändert wurde auf die heutige, das fand ich grausam. Und jetzt hoffe ich sehr,
ja, man hat sich dran gewöhnt.
Man hat sich dran gewöhnt, mit unserem Cover ein bisschen anders geht und man sich mit uns freut, dass wir jetzt ein Foto haben, wo wir uns beide, glaube ich, deutlich wohler mitfühlen.
So. Ja, mir kommt gerade so eine ältere Studie in den Sinn, die die Plattenfirmen mal angestrengt haben, welchen Einfluss das Cover, Plattencover, auf die Verkäufe hat. Und das ging nahe null. Ab da durften die Bands ihre Plattencover immer selber gestalten und ihre ganze Kunst da ausleben. Und ich vermute mal, bei uns ist es auch so ein bisschen so. Das soll deine Arbeit nicht schmälern. Ist auch schön, dass du es gemacht hast. Dass der Chef hier nochmal selber anfasst. Ja. Wunderbar. Kennen wir aus vielen Handwerksbetrieben.
Ich habe das stundenlang gemacht. In einem Satz wischst du das hier weg, ist alles egal.
Nein. Aber ich weiß ja auch, du kamst wieder aus dem Urlaub und wolltest was tun.
Nein. Das habe ich noch vor meinem Urlaub gemacht, weil ich wusste ja, heute, Montag, 4. September, wo wir aufnehmen, ist viel los und es wird viel los sein. Und heute, beziehungsweise morgen, wollen wir dann zum 4-Jährigen das neue Cover haben. Deswegen habe ich das sogar noch in der Welle, die immer so vor mir her schiebt, wenn Urlaub ansteht, wo ich alles noch fertig kriegen muss. Selbst da habe ich das noch gemacht.
Okay.
Und wirklich, ich hab das Ganze mitgeschnitten. Ich schicke dir das nach. Ich lade das mal hoch, wie der Prozess davon war, damit du auch die Details siehst, auf die ich da geachtet habe. Ja, es ist jetzt jedenfalls fertig.
Es ist sehr gut geworden. Mir gefällt es sehr gut.
Danke. Und es wird unsere Verkäufe nicht verändern. Wir sind ja auch keine Plattenfirma oder so.
Besser hätte es der Profi auch nicht hingekriegt. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Du bist also in Tirol, hast du gesagt, ne? Im Urlaub?
Ja. Ich zitter schon wieder wie Espenlaub, weil gleich geht's die Berge hoch. Und es ist auch an der praktischen Seite sind sie ja dann doch immer noch steiler, als man das sich so erträumt. Also ich werde auch gleich wieder ein T-Shirt durchschwitzen, aber das kennst du ja. Der Berg.
Ich kenne das. Ich musste viel, durfte viel Rennrad fahren, jetzt in 2 Wochen Svennen.
Und sag mal, ihr wart mit 4 Männern unterwegs, ne, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Instagram. Ja. Und dann habt ihr in Zelten geschlafen?
Nee, es gab 2 Bullis.
Ja.
Also wirklich Luxus ausgebaut, aber selbst ausgebaute, schicke, schöne Bullis. Darin durften nur 2 schlafen. Fabian und ich wurden aussortiert in 2 Zelte. Ja. Und in dem Bulli ist natürlich Lattenrost, ne, und geile Matratze, und ich lag dann an meinem Zelt. Aber ich muss sagen, ich lag wirklich gerne drin. Ich wusste ja auch, was mich erwartet. Ich zelte immer mal wieder und ich finde das eigentlich total geil, weil du liegst nachts in, oder anders gesagt, das gesamte Camping-Erlebnis besteht ja daraus, dass du eigentlich den ganzen Tag draußen bist. Also du hast die ganze Zeit Natur. Und überhaupt da in Südfrankreich, das ist halt so ein ganz kleiner, familiärer Campingplatz, und du wirst schon von der Besitzerin, von der Chefin da begrüßt, und die kennst du, ich bin da seit um die 30 Jahre fahre ich da hin.
Ja.
Und das einfach alles so schnuckelig und schön, und dann gibt's da diesen Fluss und dieses eiskalte Wasser, und jeden Morgen bin ich da hingegangen, und dann bin ich da, wenn jetzt keine Leute da waren, und meistens ist da keiner, weil da eh ganz wenige sind, bin ich komplett nackt in dieses, wie in so eine kalte Flasche Gerolsteiner habe ich mich gefühlt, bin ich da reingesprungen und dann wieder hoch, und dann gab's Croissant, und ach, es war wunderschön. Und ich habe nochmal übrigens eine Feststellung gemacht, um die Spikeball-Community nochmal hier gegen mich aufzubringen. Spikeball, meine Meinung, kennst du? Bitte spielt doch Buhl. Buhl ist so viel weiser, so viel schöner. Es hat alles, was du bei Spikeball hast. Du hast auch das Gefühl, dass du sportlich aktiv geworden wärst, obwohl du überhaupt nicht sportlich aktiv geworden wärst. Du kannst viel rumstehen, da rumgucken. Es geht auch im Prinzip um den Ball. Aber Buhl hat so dieses, Buhl hat so eine Ruhe. Buhl hat so was Traditionelles. Buhl hat so ein, das war so schön. Und wenn du es dann schaffst, und ich bin natürlich absolut schlecht da drin, aber wenn du es schaffst, dass diese beiden Metallkugeln aufeinandertreffen, das ist sowas Geiles. Also Buhl ist für mich, muss wieder nach vorne. Weg mit diesen ganzen neuen Spikeball-Plastikkram, Trampolin, wo du den Ball auf... 3 alte Metallkugeln reichen.
Ey, du sprichst mir aus der Seele. Aber dann heißt es, danach heißt es dann irgendwo in so einem kleinen Café den Pastis trinken, so kurz vor Mittag.
Genau.
Ja. Aber in meiner Vorstellung kommt da nirgends ein Zelt. Also das, ne? Da kommt ein schönes kleines Hotel und von mir aus auch ein kleines Zimmer, in dem nur wirklich Liebende Platz haben. Aber ja, hatten wir doch schon mal. Ne? Camping ist die eigene Verwahrlosung als Erholung zu empfinden. Und wenn du jetzt schon auf Bowl wieder umswitcht, dann solltest du vielleicht beim nächsten Mal irgendwie da die französische Hotellerie unterstützen.
Ich glaube, wenn dein Leben überfrachtet ist und wenn du wir sitzen noch alle da, wir haben ja hier mal über Marie Kondo gesprochen in irgendeiner Folge, und dieses Ausmisten und weg. Im Zelt hast du ja nichts. Und ich lag dann da, und ich hatte auch sehr romantische Momente, ich hatte auch sehr bizarre Momente, ich lag ja alleine im Zelt, und ich weiß, an einem Abend, kennst du das, wenn so hinten in deinem T-Shirt so dieses Etikett so ein bisschen kratzt? Und dann habe ich mich so hin und her bewegt und dachte, boah, das fühlt sich auch komisch an. Dann dachte ich, jetzt bildest du dir jetzt ein, jetzt bleib mal ganz ruhig da liegen. Und irgendwann bin ich so richtig panisch in meinem Zelt aufgesprungen. Also man kann ja eigentlich nur drin hocken.
Dann die Nagelschere.
Hab mir
das Tief vom
Körper gerissen, hab hinten mir auf den Rücken geschlagen und hab einen riesenhaften Käfer in der Hand gehabt. Und der hat einfach sehr lange unter meinem T-Shirt da mit mir gelebt scheinbar und sich bewegt. Und ich dachte die ganze Zeit, du bildest dir das ein. Und das war Zelt Experience. Zeltromantik war, als ich dann da lag abends. Und in den Bergen, da gibt's natürlich vereinzelt Regentropfen. Und dann lag ich da und dachte, als es so tröpfelte, boah, das ist so schön. Du liegst jetzt hier in deinem Zelt und du erlebst so richtig so einen Bergregen hautnah mal mit und bist so richtig in der Natur und angekommen. Und ich genoss das und dachte dann, jetzt regnet es noch mehr, aber es war relativ schnell vorbei, waren nur so ein paar Tropfen. Am nächsten Morgen wache ich auf, komme aus meinem Zelt raus, denke, was stinkt hier so? Hat mir so einer von diesen verdammten Campingplatzhunden komplett an die Tür gepisst. Und ich... Ich lag da und genoss das als Bergring, aber in Wirklichkeit war es Hundepisse. Das war Zelten.
Absolut,
sehr, sehr schön.
Absolut traumhaft. Ich werde hier gleich mal gucken, wo ich in diesem herrlichen Hotelzimmer ein Zelt aufbauen kann. Drinnen natürlich. Aber wo wir gerade bei Eigenarten sind, und ihr wart ja mit dem Fahrrad unterwegs, habt euch die Berge hochgequält, seid runtergefahren, wieder hochgequält, runtergefahren. Wunderbar, kann ich gut folgen. Hier, wo ich gerade bin, in Tirol, gibt es Downhill. Das heißt, man nimmt sein Fahrrad, lässt sich mit dem Sessellift oder was auch immer da den Berg hochkutschieren und fährt dann runter. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch mal was entdecke, was unter E-Bike kommt. Also das ist jetzt wirklich, und das Ganze noch als Sport abzufeiern, ist doch wohl die ja. Krönung, oder?
Ja.
Also wenn man da jetzt nur hochfährt bisschen. Und dann mit dem Lift runter, okay. Aber die Richtung, und gestern ja, habe ich auch schon recht. Direkt den ersten okay, gesehen, der sich voll auf die Fresse gelegt hat und den gar nicht mehr weiterfahren konnte. Also wie gesagt.
Ich muss schuldig bekennen, dass ich das einmal gemacht habe. Nicht mit dem Lift, das wäre mir jetzt auch eine Nummer zu. Aber wir haben im Urlaub in Südamerika das mal mit so einem Jeep, da wurden wir da wirklich hoch ins Gebirge gefahren und durften dann mit so einem Guide runter. Das war geil. Das war leider geil, Atze. Tut mir leid. Wahrscheinlich geht es den Spikeball-Spielern ähnlich. Die hören uns hier haten und denken, nein, es ist total geil. Es ist eigentlich total, es macht so einen Spaß, dieses kleine Bällchen auf dieses Trampolin. Ja.
Okay, jeder nach seiner Fasson. Aber darum geht's ja heute auch gar nicht. Wir haben Jubiläum, wir erfreuen uns aneinander und hatten uns einen Gast gewünscht für unsere Sendung, eine Gästin. Und die hat auch sofort zugesagt. Ist das nicht wunderbar?
Das war wirklich, das ist fantastisch. Und deswegen freuen wir uns unglaublich, dass wir heute hier zusammen die nicht echten Sektgläser aneinander hauen können. Und,
Entschuldigung, muss man Sophie Passmann überhaupt vorstellen?
Nee.
Autorin, doch, Moderatorin, hat ja. vor ungefähr 4 Jahren mit ihrem Buch Alte weiße Männer für echt Furore gesorgt, hat gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt Pick Me Girls, und sie hat von vornherein gesagt, sie kommt nicht zu uns, um Werbung für das Buch zu machen, sondern um sich einfach nett mit uns zu unterhalten, und da ist sie uns natürlich noch mehr willkommen. Ja, freut euch mit uns auf die großartige Sophie Passmann. So, was machen wir?
Wir feiern. Sophie Passmann, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Alles Gute euch zum 4. Geburtstag. Ich habe nichts mitgebracht. Ich hoffe, ja. das ist okay.
Ja, dich hast du ja mitgebracht. Du warst ja unser Wunsch. Wir haben beide überlegt, wen laden wir denn ein zum Jubiläum? Und beide haben gleichzeitig deinen Namen genannt. Auch bedenklich, oder?
Passiert mir nicht so oft in der Medienbranche, dass wenn Leute brainstormen, wie man mal einladen könnte, dass mein Name fällt. Aber umso mehr freue ich mich, wenn ich endlich mal aus dem Haus darf.
Jetzt weiß ich ja seit der Talkshow von letzter Woche, dass du auch am Glas was kannst.
Ah ja, stimmt. Genau. Du warst ja zu Gast bei Tommy und mir, bei unserer neuen Talkshow. Und ich habe da viel getrunken. Ne? Ich trinke da immer aus Aufregung viel.
Ey, ich hätte trinken sollen. Ich hab, ohne Scheiße, ich habe die Nacht drauf, glaube ich, nur 4 Stunden geschlafen, weil du mich so verunsichert hast.
Hab ich dich verunsichert?
Ja, ja.
Du hast eben im Vorgespräch war doch richtig hibbelig. Das kannst du dir kaum vorstellen.
Ja.
Moment, was habe ich denn gesagt?
Nein, also so im besten Sinne war ich verunsichert, weil ich glaube, du stellst einfach andere Fragen, als man es so gewohnt ist, und hast mich dahingehend erwischt, weil du ja immer wieder zu meinem Programm gefragt hast und wie sich das jetzt verändert, wo ich ja auch in der Öffentlichkeit etwas mehr aufmache. Und dann da waren so Fragen dabei, die ich mir selber noch gar nicht gestellt hatte. So, ob mein Publikum das mitmacht. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, ja, da müsst ihr durch, ihr Spinner. Und da hast du gesagt, oh, das ist aber ganz schön hart.
Oh, aber ich habe mir vorgenommen, beziehungsweise das Konzept der Show ist schon, dass wir nichts fragen, weil wir glauben, das könnte jetzt hier ein spannendes Thema sein, sondern es hat mich aufrichtig interessiert, weil ich kenne eben auch aus meiner Familie, ich komme vom Niederrhein, also nicht so ganz weit weg von deiner Kernzielgruppe, ich kenne so viele Leute, die so doller Fans seit Jahrzehnten sind, und bei manchen von denen würde ich glauben, ich glaube, die würden das wirklich mitmachen, sie würden es aber gar nicht merken unbedingt. So Drive-by-Veganer geworden, aus Versehen.
Ja, ist ja auch akzeptiert.
Also ich wollte dich überhaupt nicht verunsichern, wenn ich die Fragen gestellt habe, dann wirklich nur, weil ich es für eine gute Frage gehalten habe. Tut mir leid, dass du wenig geschlafen hast.
Naja, jetzt bin ich ja wieder, ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, deswegen hätte ich eigentlich heute anfangen müssen. Ja, servus, ja, Burschi.
Schön Stangel wird.
Da haben wir sie da, die Autorin, Moderatorin und Top-Komikerin.
Das ist so eine Männer-Comedy-Krankheit, um Österreich geht. Ich merke das bei Tommy mittlerweile auch, wenn jemand im Publikum, wir machen ein Warm-up, kommen dann raus und Tommy will immer fragen, wer kommt am weitesten weg, jada, jada, jada. Und dann gibt's immer irgendjemand, das Österreich kommt, und ich merke, wie bei ihm so ein paar Synapsen durchbrennen, sobald er Österreich hört. Er muss dann einen österreichischen Akzent nachmachen. Es geht gar nicht anders. Und dann hat er seine 10 Minuten, jetzt hättest du deine 2 Minuten.
Siehst du, da ist es.
Ich habe so einen ganz furchtbaren Thomas Gottschalk Werbespot gesehen für Condor Airlines oder sowas, so eine Privatfluglinie aus Österreich. Keine Ahnung, warum muss der Mann das überleben.
Der muss auch überleben.
Das hat er auch genau mit diesem österreichischen Akzent dann erklärt, warum er jetzt nicht wichtig ist und trotzdem Privatjet fliegt. Und du dachtest, ja, super, Tommy. Und das war auch mit so einem, genau dem Akzent, den du gerade, den jetzt hier da, nur Atze nachgemacht hat.
Ja. Das ist aber auch lustige Männer, die, also sind bisher, glaube ich, nur Männer, gar nicht wegen Mann sein, sondern weil, also Autofirmen und Fluggesellschaften, das sind so Sachen, lustige Männer können dafür nur noch quasi ironisch Werbung machen, aber es ist immer noch Werbung. Also so Zwinker, Zwunker, ich habe übrigens auch einen Porsche, Zwinker, Zwunker. In ein paar Jahren ist es dann, glaube ich, auch anders.
Da war nichts ironisch. Also wenn das ironisch sein sollte bei Thomas Gottschalk, das war wirklich einfach. Da habe ich mich auch so gefragt, ob das alles so, ob das dann so alles an einem so vorbeigeht oder ob man irgendwann einfach sagt, ist mir egal, ich fliege Privatjet, ist mir einfach egal, was mit dem Rest ist.
Ich habe die urbane Legende mal gehört, dass Thomas Gottschalk seinem Team, ich glaube bei irgendeiner Show, die er gemacht hat, ich weiß nicht mehr welche, hat er seinem Team als Dankeschön T-Shirts geschenkt, auf denen Danke Tommy stand. Ist das nicht die beste Sache aller Zeiten? Ich wollte nochmal Danke sagen, Tommy. Danke.
Ah, hier, ja, ich hatte dem Atze auch so ein schönes schön. Päckchen geschickt zu unserem Vierjährigen und da stand einfach ganz groß drauf, danke Leon, auf so einem Badehandtuch. Das kannst du jetzt immer hinlegen, wo du hingehst. Danke, Tommy.
Hey. Ja, glaube ich sofort. Ich weiß, er hat doch mal so eine vorabendtägliche Show gemacht für die ARD und im Rahmen dieser ganzen Geschichte, er wohnte auch über dem Studio da in Berlin und da war ich mal in deiner Wohnung und es hängen nur Bilder von ihm in seiner eigenen Wohnung.
Und bei mir auch.
Und da muss man,
von Tommy Gottschalk.
Von Tommy Gottschalk, ja. Und da muss man erstmal hinkommen, oder?
Aber das macht einem doch ein bisschen Sorge, oder? Wenn man das erste Mal sieht, fragt man, werde ich jetzt quasi in so einen Kerker gesperrt und muss dann Tommy Gottschalk Masken anziehen? So ein bisschen gruselig fände ich schon, wenn ich irgendwo reinkäme und da würden nur Bilder von der Person hängen.
Aber wenn du so weit, also die Geschichte muss ich schnell noch erzählen, dann gehen wir auch weg von Gottschalk. Und zwar gegenüber vom Bayerischen Hof ist ja das Hugos in München. Da kann man nur reingehen, wenn man absolut fertig ist oder stinkbesoffen. Am besten beides. Und ich bin natürlich freiwillig rübergegangen, zu später Stunde, weil ich in München gespielt habe. Und dann kam, nach 5 Minuten kam schon Gottschalk und sagte, hey, ah, hier, guck mal, ich dachte, ich wäre der einzige Promi. Nimmt ein Glas vom Tisch, hält das so weg, schaut auch gar nicht dem Glas nach, in der sicheren Annahme, dass da irgendjemand schon Champagner einfüllen wird. Und so war es auch. Und ich glaube, Wahnsinn. Und dann ist man, glaube ich, wirklich prominent.
Leider aber auch ein bisschen, also ist es zu gleichen Teilen cool und uncool.
Naja, das ist so Champagner auf Lau, da käme dann der Geizhals in mir schon durch.
Naja, aber also, so, dass es das passiert, ist wahnsinnig lässig, dass man es voraussetzt. Ist, ja, aber da spricht nur der Neid aus mir. Kostenloser Champagner.
Ich habe so oder so jetzt nach 4 Jahren auch gerade 4 Finger am Ohr, weil wir hier immer die Finger ans Ohr fassen, wenn wir Geschichten mehrfach gehört haben. Und ich weiß nicht, Sophie, ob du das auch beobachtet hast bei Leuten, die streng genommen ein bisschen älter sind als wir, die erzählen manche Sachen doppelt.
Stimmt, und ich muss heute gegen zwei.
Mein Vater, meine Mutter, die fragen immer alles doppelt und die erzählen auch immer alles doppelt. Und da haben wir jetzt hier so vereinbart, dass wir heimlich 2 Finger ans Ohr legen, damit der andere weiß, oh, das erzähle ich jetzt gerade zum x-ten Mal. Und die Gottschalk-Glas-Geschichte, da wird unsere Community jetzt nickend schon da gesessen haben. Ja, ich weiß, wie sie ausgeht.
Was glaubt ihr denn, woran das liegt? Man will doch als ältere Generation nur sicher gehen, dass ihr das auch kapiert.
Ich wollte jetzt gerade frech sagen, Verkalkung. Ja, aber ich glaube, das greift zu kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass man so im Laufe des Lebens, und das ist jetzt der Psychologe in mir, genau das mit diesen Mythen, was wir gerade schon hatten, so auch sich zu seinem Leben aufbaut. Und dass bestimmte Geschichten dann immer schöner werden und immer aufgebauschter und sich immer mehr so herauskristallisieren als die Eckpunkte dessen, wie man sein Leben erzählt. Und dann erzählt man die halt doppelt und dreifach, weil sie gefühlt so ein Gewicht bekommen haben in der Rückschau aufs eigene Leben. Vielleicht ist es das.
Ich glaube, dass es zumindest was so Medienbranchen-Anekdoten, was ja Tommy Gottschalk im Hugos gegenüber vom Bayerischen Hof im Kern ungefähr ist, viel damit zu tun hat, dass wir auch neue Generationen, zum Beispiel ich, nachkommen, die im Grunde immer noch dieselben Referenzen haben und machen wie Leute vor 20 Jahren. Weil, dass ich jetzt mit 29 mich hier hinsetze mit euch und quasi als zweite Person Tommy Gottschalk nenne, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass so viel Neues dann eben doch noch nicht nachgekommen ist. Also ich hänge auch immer noch im alten Fernsehen gefühlt. Damit will ich sagen, Atze wiederholt sich nicht, weil er nur 2 Geschichten hat, sondern ich bin schuld. Guck mal, ich habe genug Paartherapie in meinem Leben gemacht, um zu wissen, dass das jetzt total, dass er der richtige Weg raus ist.
Das reicht mir.
Sieh mal.
Habe ich gestern Abend von meiner Freundin auch schon gehört. Wenn wir uns da jetzt hinsetzen würden, dann würdest du irgendwann Zacapa rumbestellen und würdest erzählen, dass ihr aus Guatemala kommt und 20 Jahre in Eichenfässern lagert und dann nochmal 3 Jahre. Und es stimmt, natürlich hätte ich das erzählt. Deswegen habe ich nicht getrunken gestern.
Aber das finde ich ja süß, auch ein bisschen. Ich finde es bei Paaren ganz anders niedlich als in so beruflichen Kontexten, wenn man weiß, das erzählt er jetzt, also da freue ich mich drauf. Ich mag sowas immer ganz gerne.
Siehst du, Leon, da hörst du es.
Guckst du blöd in der Wäsche, Leon, ne?
Es hat was. Es hat ja auch was von fast zum Traditionsgefühl, wenn ich hier Geschichten doppelt höre. Und es ist mir auch schon passiert, insofern.
Ja, die Kunst besteht doch unter Freunden darin, so zu tun, als hätte man sie noch nie gehört.
Klar. Deswegen ja nur der Finger. Deswegen nicht das vorwurfsvolle, ey, das hast du schon 100 Mal erzählt, sondern so für dich so der kleine Fingerzeig am Ohr. Vorsicht, das könnten hier viele am Tisch schon 100 Mal gehört haben. Es ist ja auch alles in Maßen. Sophie, wir stellen hier am Anfang immer eine Frage, die müssen wir dir jetzt auch stellen. Was ist dein Gefühl heute?
Mein Gefühl heute ist kränklich. Ich war das ganze Wochenende krank und bin heute das erste Mal so wieder an dieser Tag, das erste Mal aus der Krankheit, wo man zwar schon wieder kann, aber merkt, das war doof, dass ich jetzt schon gemacht habe. Also ich werde gleich in die Stadt gehen, irgendwas erledigen müssen. Und dann werde ich nach einer halben Stunde so leicht kaltschweißig wieder ins Hotelzimmer gehen und mich hinlegen. So fühle ich mich heute. Ja. Wie ist euer Gefühl heute?
Ich komme frisch aus dem Urlaub. Ich habe jetzt 2 Wochen im Zelt geschlafen. Mir ist natürlich an Tag 1, weil ich gerne auf harten Matratzen schlafe, diese Decathlon-Luftmatratze, die ich so voll prall aufgefüllt habe, in diesem Zelt, was eigentlich im Schatten stand, was dann aber mittags, als ich vom Fluss wieder kam, in der prallen Sonne stand, natürlich diese Matratze an mehreren Stellen geplatzt. Dann habe ich die so ganz erbärmlich versucht, mit so Fahrradflickzeug wieder hinzukriegen. Das hat nicht geklappt. Und ab dieser Nacht schlief ich auf so einer einmühstarken Yogamatte von meinem Bruder, der Liegestuhlunterlage von meiner Mutter und so einer ganz, ganz dünnen Wandermatratze. Also es machte so insgesamt vielleicht 2,5 Zentimeter aus und das war steinhart. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, diese Nacht mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Ich habe auch wirklich 10 Stunden, wenn auch mit absurden Träumen, am Stück geschlafen. Und das ist ein so geiles Gefühl und so fühle ich mich gerade.
Das ist ein richtiger Selbsthassurlaub.
Ja, aber wirklich.
Ja.
Für eine Sadomaso-Dienstleisterin fehlt das Geld, deswegen gehe ich 2 Wochen wandern ohne Ausrüstung.
Exakt das.
Das klingt Selbsthass. Gut.
Genau das.
Ja, mein Gefühl ist sehr komfortabel, weil ich bin seit 3 Tagen in Österreich, habe genau das Gegenteil von dir gemacht. Ich liege hier in einem Hotelzimmer, wo sie auf der sowieso schon super Matratze noch so einen Topper haben. Und machen wir uns nichts vor, das Leben wird über den Topper entschieden, im Schlaf sowieso. Dann schmeckt noch alles gut, also das Wetter ist gut, ich fühle mich einfach wie der König der Welt. Ja, das ist mein Gefühl heute.
Also alles wie immer.
Ja.
Auch nach 4 Jahren.
Ja, genau. Ja, dann macht's gut, ne?
Gut, es war super
tschüss,
schön.
Atze, vielen Dank. War echt cool. Danke, Sophie, dass du da warst. Fantastischer
es
Gast.
War mir jetzt auch,
tolles
also,
Jubiläum.
Am Ende war es mir ein bisschen zu inhaltlich tatsächlich. Ich habe gedacht,
das kommt jetzt, weil wir haben uns so richtig, ich habe mich gestern im Zug, weil ich das so kurzfristig erst bekommen hatte, sonst hätte ich schon ganz gelesen, sehr, sehr eingelesen in dein neues Werk. Und da kannst du jetzt dann irgendwie schmunzeln oder vielleicht, ich tue mich immer schwer, wenn man irgendwie so positiv sieht, aber ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gelesen und ich fand es unfassbar geil geschrieben. Ich habe noch nicht so viele Autorinnen kennengelernt. Daniel Schreiber, wo ich auch davor saß mit Mund auf vor Respekt, wie man so schreiben kann. Jetzt habe ich deine Sätze da gelesen und wirklich gedacht, ich hatte in Alte weiße Männer mal reingelesen im Bahnhof, aber das ist ewig her und das jetzt
nicht gekauft.
Ich habe auf Alte weiße Männer gewartet, weil ich wusste, das muss kommen und das steht jetzt bei mir auf dem Nachttisch mit so einer Beleuchtung und Goldrahmen.
Du hast Alte weiße Männer von den lieben Kolleginnen Nena Brockhaus und Franka Liefer gekauft. Okay, gut.
Habe ich nicht. Ich habe dein Buch und habe da eine Stelle. Ich habe verschiedene Stellen mir rausgepickt. Ich bin immer so ein bisschen, musst du wissen, hier bei uns der Streber im Team und es gab so einzelne Sätze, wo ich wirklich da saß und dachte, oh mein Gott. Und eine Stelle, die mich ganz, ganz besonders beschäftigt hat, wo Atze und ich auch vorher dachten, da müssen wir mit dir drüber sprechen. Das ging so ein bisschen um dieses, Ja, für mich war so die Überschrift das alternative Ich oder so eine, du hast das, glaube ich, theoretische Version von mir selbst genannt. Es gibt so eine theoretische Version von mir selbst. Und dann hast du ganz am Anfang hier geschrieben, ich habe mich damit abgefunden, dass mein Leben als Frau ein ständiges Ausprobieren und Scheitern bleiben wird, ein Korrigieren und Entschuldigen. Es gibt nicht die perfekte Frau, es gibt die Frau, die ich eigentlich wäre, nicht. Was es gibt, ist ein ständiges Dazwischen. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass da eine theoretische Version von mir ist, die ich eigentlich sein sollte. Das fand ich total spannend, weil es gibt so eine theoretische Version von mir. Bei dir ist es jetzt, glaube ich, auch ganz stark aufs Frausein bezogen. Ich dachte aber sofort, kenne ich das nicht auch? Kenne ich nicht auch dieses Leben, was ich hätte theoretisch leben können? Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ich habe auch, also das Buch handelt wirklich vom Frauwerden, aber als ich das geschrieben habe, habe ich schon im Grunde genau das Gleiche gedacht wie du. Es ist etwas, was nicht nur auf Frauen bezogen ist. Ich wollte es nur bezogen auf Frauen schreiben, weil ich da mich besser auskenne als bei Mannsein. Ich glaube, worauf du abzielst, ist dieser Gedanke. Ich kenne das von Leuten, die aus irgendwelcher Art, entweder Scheidungskind oder ein Elternteil früh verstorben oder so, dass die, wenn die Kinder bekommen, dass sie sich irgendwann fragen, was könnte ich eigentlich für ein toller Elternteil sein, wenn ich denn damals glücklich, also wenn ich eine ganz glückliche Kindheit gehabt hätte. Und ich glaube, das ist im Grunde genau das Gleiche wie bei dem Buch, bei dem Zitat, was du gerade vorgelesen hast, dieses: Hätte ich nicht als Mädchen und als junge Frau, wie jede andere Frau auch, 1 Million Sachen gezeigt bekommen von der Gesellschaft, die an mir nicht gut genug sind oder wo ich irgendwie lieblicher oder schöner oder feiner oder schlauer oder weniger schlau sein sollte, was wäre ich dann eigentlich für eine Person? Und ich glaube, das ist im Grunde eine Frage, die sich jeder stellt, und ich habe sie mir in dem Buch gestellt, und da bin ich aber sehr beim Frausein oder Frauwerden geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so 1 Million Herausforderungen, wie man als Frau vermeintlich dann auch sein soll oder nicht sein soll. Und es gibt sehr wenig Raum für einfach mal sagen, ist mir auch egal jetzt. Ich möchte jetzt einfach diese Sachen machen, ohne mir anhören zu müssen, warum ich eigentlich viel besser sein müsste im Frausein.
Denkst du denn, wenn man darüber schreibt, dass man da vielleicht dieses Mühe und von mir aus auch eine Schippe sensitiver oder sensibler für das Thema sein sollte als andere? Also hast du für dich das Gefühl, dass du das mehr wahrnimmst als viele andere?
Ich glaube, das ist erstmal was bei jedem, wenn man ein Buch über irgendwas schreibt oder wenn man sich mit irgendeinem Thema beruflich auseinandersetzt, ist man wahrscheinlich sensibler dem Thema gegenüber. Bei mir war es eher so rum, dass ich erst sensibler werden musste, um das Buch überhaupt schreiben zu können. Weil ich glaube, es ist gerade in Deutschland, also du hast eben Daniel Schreiber angesprochen, der ganz, ganz wundervolle Essays schreibt, die so im Stil eher US-amerikanisch sind, weil in den Staaten ist es viel gelernter, dass AutorInnen persönliche Erfahrungen so halb fiktional beschreiben und dann ganz tolle Bücher dabei rauskommen. Und das, mein Buch ist so ähnlich, nicht so fein wie Daniel Schreiber, weil das schon ein außergewöhnlich talentierter Literat ist. Aber das heißt, in Deutschland gibt es manchmal diese Frage von, warum schreibt man eh über private Erlebnisse? Warum sollte man so eine Art von Buch schreiben? Kann man nicht auch, muss man denn so menscheln und so? Und ich glaube, dass bei mir dieses jahrelange drüber nachdenken erst kam und dann habe ich mir selber erlaubt, überhaupt ein Buch drüber zu schreiben.
Ja, vorletzte Woche waren wir bei Hotel Matze, das machen wir jeden Sommer, haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht, und da ging es darum, wie viel Anerkennung.
Ist die Folge schon draußen?
Brauchst du, ja, die Folge ist schon draußen.
Die ist draußen,
habe ich noch nicht gehört.
Warum komme ich da drauf? Einmal, weil wir über dein Buch sprechen, aber zum anderen auch, weil ich im Podcast in deinem Podcast mit Joko gehört habe, wie du über dieses Hotel gesprochen hast. Wie willkommen fühle ich mich im Hotel? Die Kaffeebar, Horror. Der Mann hinter der Kaffeebar und so. Und klingt ja immer so ein bisschen danach zwischen Nähe und Distanz. Ne? Du changierst da zwischen Nähe und Distanz. Und das heißt ja auch, es geht irgendwo um Anerkennung. Ich frage mich jetzt ganz direkt, das haben wir uns gefragt im Hotel Matze. Wie viel Anerkennung brauchst du?
Oh, ich glaube, ich habe das Wort Anerkennung selten benutzt, aber genau den Gedankengang schon oft gehabt. Ich nenne es immer gesehen werden. Ja. Was wahrscheinlich am Ende unterm Strich genau das Gleiche ist. Ich möchte Anerkennung für das, was ich bin. Und bevor diese Anerkennung kommen kann, muss ich ja erstmal das Gefühl haben, ich wurde gerade wirklich erkannt für die Person, für die ich dann eben anerkannt werde. Es gibt so Phasen, wo ich mir selber einreden möchte, dass ich davon nicht mehr so viel brauche, und dann aber immer wieder merke, in Momenten, in denen ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich immer noch total viel davon brauche. Ich habe zum Beispiel gerade, ist mir auch so im Rahmen der Buchpromo, ist mir so ein Reporter vom Spiegel gefolgt und da ist dann so ein Porträt draus entstanden. Und ich es gelesen habe und gemerkt habe, ich habe mich während, am Ende davon hat er zu mir gesagt, ja, das ist ja auch mutig, dass du das gemacht hast. Und ich war so, hä? Ich habe mich, die Frage stellte sich mir gar nicht, als die gesagt haben, willst du für ein Porträt zusagen? Und dann ist mir aufgefallen in diesem Moment, als der mir gesagt hat, dass es ja total auch risikoreich ist, so einen Reporter sich folgen zu lassen, weil man kann sich ja total blamieren, anders als bei einem Interview oder so, dass ich das nur zugesagt habe oder reflexhaft zugesagt habe, weil ich dachte, oh, dann werde ich ja gesehen, dann muss jemand, da wird jemand bezahlt dafür, mich ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und das sind so Momente, wo ich merke, ultra viel Anerkennung. Ich glaube, ich brauche ganz, ganz viel Anerkennung. Wie habt ihr denn geantwortet?
Ja, na, jetzt hatten wir natürlich noch mehr Zeit, aber
ich wollte gerade sagen, an zwei Stunden Zeit.
Ich möchte an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn jemand vor dem Mikrofon, vor einer Kamera auf eine Bühne geht, dass er das eh schon etwas mehr hat als viele andere. Also dann natürlich möchte man, wenn man auf eine Bühne geht, gesehen werden. Das ist der Antrieb. Insofern, ja klar, natürlich. Ich brauche schon viel Anerkennung und ich stelle es halt in unserer Branche immer wieder fest, dass auch die Leute, die sagen, nee, brauche ich gar nicht, das doch insgeheim ganz schön haben.
Ich habe, ich versuche mich immer wieder ein bisschen davon frei zu schwimmen, wenn es auch nur durch so Tricks ist, weil ich schon merke, dass ich freier arbeite und dann auch meistens lustiger bin, weil authentischer und instinktiver, wenn ich nicht nach der akuten Anerkennung hinterherrenne. Mhm. Ich habe zum Beispiel Conan O'Brien, dieser US-amerikanische Late-Night-Host, hat das irgendwann mal in einem Interview erzählt, der macht immer zwischendurch so wahnsinnig, der macht so alberne Grimassen und kickt so, wie so jemand, der Karate gerade anfängt zu lernen, auch in der Show oder beim Warm-up und so. Und irgendwann erzählt, dass er das macht, weil das ist so lächerlich in dem Moment, dass man, dass egal, was danach für ein Witz kommt, er ist auf jeden Fall weniger lächerlich als dieses in die Luft kicken und so hört sagen und so. Und das habe ich mir irgendwann total abgeschaut und mache das mittlerweile in so Warm-up-Show-Sachen oder bei Lesungen zwischendurch, weil ich merke, das sind dann Momente, wo ich mich so selber austrickse oder mir selber so eine Falle baue, dass Anerkennung keine Rolle spielen kann. Und natürlich in meinem Gesamtwerk, in meiner Gesamtpsychologie geht es mir immer noch um Anerkennung, weil am Ende will ich eine möglichst lustige Show, damit alle Leute rausgehen und sagen, mein Gott, Sophie Passmann, wie lustig ist sie. Aber mir hilft es, mir immer wieder so Fallen zu stellen selbst, wo ich merke, ich habe mich jetzt selber lächerlich gemacht und das lächerlich machen lässt sich auch nicht mehr zurücknehmen. Auch nicht mit Ironie. Du warst lächerlich und dann warst du lächerlich und das ist auch völlig in Ordnung, weil eh alle Menschen lächerlich sind.
Mhm. Ja, das ist ja auch so, dann so eine kultivierte Form, ne? Dass man die Lächerlichkeit des Momentes nutzt, aber einfach langfristig darauf setzt, so wenn die Show in die Welt gesetzt ist oder dein Text in die Welt gesetzt ist, so nach dem Motto, naja, das wird jetzt schon eine Wirkung haben, ob ich da jetzt das nochmal unterstreiche oder nicht. Im Gegenteil, es ist ja viel eleganter, das nicht zu unterstreichen.
Ja, aber wenn ich das so brauche, wenn ich dann sogar solche Hacks brauche, um mit diesem unglaublichen Streben nach Anerkennung irgendwie klarzukommen. Also diese Tricks, irgendwelche Grimassen oder Karate-Kicks, die mache ich ja dann, um mich, du hast gesagt, selber auszutricksen. Ist das dann nicht ein Moment, wo man sich fragen sollte, ist das denn nicht vielleicht bei mir drüber? Also wir waren, du hast ja auch gefragt, zu welchem Schluss kamen wir? Wir kamen zu dem Schluss, dass das ganz zentral ist, dieses Anerkennung haben wollen und dass das auch ganz menschlich ist und dass das eben nichts ist, wo man sich einfach von freisprechen kann. Das wäre im Zweifel total absurd, aber ich glaube, dass es ein zu viel geben kann, ist auch klar. Und wenn ich jetzt diese Tricks brauche, ist das ein Indiz dafür, dass das zu viel vielleicht wäre?
Also ich sehe es wirklich andersrum. Für mich ist das Ziel in meinem Job, möglichst oft möglichst unterhaltsam zu sein. Und das muss gerade in meinem Job, ich bin ja im Gegensatz zu dir, Atze, nicht reiner Comedian, sondern ich habe dann auch mit Büchern zum Beispiel was, wo es nicht darum geht, die Leute möglichst laut zum Lachen zu bringen. Aber ich will immer unterhaltsam sein, auch wenn ich ernsthaft bin. Und mir geht's eher manchmal darum, mein eigenes Ego und meine eigene psychische Konstitution, die diesem lustig und unterhaltsam sein eher im Weg stehen kann, so auszumerzen, dass ich meinen Job möglichst gut machen kann. Also auch wenn es weit entfernt ist von Leistungssport, ist so ein bisschen wie ein Leistungssportler geht auch nicht in die Eistonne, weil das so wahnsinnig angenehm ist, sondern weil es ihm hilft, seinen Job besser zu machen. Und ich glaube, dieses Anerkennungsthema kann man eher mit Nachdenken, Lesen, Therapie, gute private Beziehungen vielleicht ein bisschen kurieren. Aber in dem Moment will ich einfach, dass mir mein privater vielleicht ballerst, zum Beispiel in manchen Momenten ein kleines Ego, deswegen abhängig von Anerkennung, nicht im Weg steht, damit ich meinen Job so gut machen kann, wie ich ihn eben machen kann. Und wenn das in dem Moment dazu führt, dass ich einen kleinen Trick anwende, finde ich das sogar eher eine Stufe reflektierter, als einfach nur das zu machen, was mir in dem Moment in den Kopf kommt, ohne irgendwelche Tricks und dann zu hoffen, dass meine private Konstitution für meinen Job ausreicht.
Ja, aber Leon, wenn du auf die Bühne gehst, hast du denn wahrscheinlich auch irgendein Ritual oder irgendeinen Trick, was du vorher machst? Ich weiß noch, wie du angefangen bist, da warst du ja gar nicht sicher, ob das überhaupt deine Welt ist da auf der Bühne. Und dann kam ja so der Wind des Erfolgs ins Segel und dann hast du ja immer mehr gesagt, was ein geiles Gefühl, wenn es funktioniert.
Ja, total. Ich springe zum Beispiel bevor es losgeht, hinter diesem Vorhang, dann springe ich ganz oft rauf und runter. Früher habe ich mir gedacht, und das ist eine ganz interessante Beobachtung gewesen für mich, dass ich durch dieses Rauf und Herauf und Abspringen im Prinzip mich körperlich abreagiere und die Aufregung und das Herzschlagen und so weiter, dass das dann dadurch nachlässt, beziehungsweise dass das irgendwie verpufft. Das ist auch theoretisch eine psychologische Methode. Mittlerweile ist es genau andersrum geworden, dass ich merke, ich will eigentlich diese Aufregung und dieses Hochgefahrensein und auch diesen Herzschlag verstärken, weil irgendwie so ein Erfahrungsaspekt dazu gekommen ist, dass das ein bisschen nachgelassen hat. Ich bin immer noch aufgeregt und insbesondere, wenn man dann wirklich rauskommt und du merkst, wie ist der Vibe in der Halle und wie ist so das Publikum drauf. Aber es ist mittlerweile sogar eher so, dass ich versuche, mich in diese Aufregung wieder reinzubringen, weil das eben aus meiner Sicht auf keinen Fall irgendwie abgebrüht und so durchtrainiert und fertig performt sein soll, sondern es soll eigentlich, genau wie das, was du gerade aussagst, Sophie, so ein Stück weit eine Top-Leistung sein, aber dafür gehört für mich eben auch, wenn man so psychologische Themen bespricht, dass man auch ja selber sich wirklich hochfährt und am Start ist und da jetzt nicht rumhängt. Also das ist für mich das Eisfass.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, unser Werbepartner heute mal wieder Coro. Mit großem Vergnügen kennt ihr ja schon, wir als Ultras begeistert dabei. Ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Coro-Drogerie bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder?
Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel das klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl. Ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Coro schmeckt überragend. Und die Idee ist ja, dass sie tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich 12 mal einen Liter bestellt. Da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf, schmeckt schon Hammer. Kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden. Einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Coro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt.
Richtig. Also corodrogerie.de. Ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf corodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden.
Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die betreute Fühlen-Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Coro-Bestellungen abschießen. Also, ihr scheint Fans zu sein. Das
ist auch die größte Begeisterung.
Ja. Danke, Coro.
Das war die Werbung.
Ich habe dieses Lampenfieber, beschreibst du dir im Grunde, ne? Dieses ja, schlagende genau. Herz und so. Ich habe das jahrelang ein ganz komisches Verhältnis zu Lampenfieber gehabt, weil ich glaube, jeder Mensch, also ich hoffe, Atze sagt jetzt nicht, nein, auf gar keinen Fall. Also Lampenfieber wird von vielen Menschen, die auf die Bühne gehen, als was grundsätzlich Gutes beschrieben, oder? Bist du komplett anti-Lampenfieber, Atze?
Ja, tatsächlich.
Wirklich? Oh nein, ehrlich.
Ich würde gern was anderes sagen. Aber ich fühle mich immer so wohl auf der Bühne, weil ihr kennt ja auch so den normalen Tagesablauf. Gerade wenn du jetzt demnächst wieder auf Lesereise bist oder Leon auf Tour. Tagsüber sind ja jede Menge Termine noch. Hast hier ein Interview, suchst da einen Radiosender und. Und auf der Bühne hat man so schön seine Ruhe. Da quatscht einen keiner an.
Ich muss gestehen, dass ich, also ich liebe an Lesereise, dass man halt die Leute trifft, ja, für die man das macht. Also ja, weil ja, sich ein Ticket kaufen und einen Feierabend benutzen, statt zu Hause rumzuhängen, sich jemand auf der Bühne anzuschauen, das ja, ist total, ja, sehr rührend, dass es überhaupt Leute machen. Und für mich ist Lesereise total schön deswegen und auch wichtig, um ein bisschen wieder raus aus diesem Social-Media-Quassel-Scheiß zu kommen, wo man den Eindruck hat, alle Menschen sind im Grunde verrückt geworden, inklusive man selbst. Und dann trifft man so echte Leute und merkt, ach nee, so schlimm ist der Kram, den man macht, gar nicht, weil Leute gucken sich das freiwillig an. Aber alles darüber hinaus an Live-Auftreten hasse ich. Ich bin noch nie gerne live aufgetreten.
Ach, okay.
Also ich bin, das ist eigentlich ein schöner Gedanke mit diesem, man hat seine Ruhe, weil das stimmt, in den 1,5 Stunden ist man quasi zu 100% selbstbestimmt. Das ist ja auch nicht so oft, dass sowas passiert. Aber ich mag das auf Reise sein nicht. Ich mag das im Hotelleben nicht. Ich mag auf der Moment vor der Bühne. Ich mag auch diese Stunde, die man backstage wartet nicht. Deswegen bin ich vielleicht auch dann, ich mache es eher aus Meta-Gründen gerne. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch doch die Falscheste, um über Rituale vorm Auftreten zu sprechen.
Und hast du Hoffnung, dass es noch kommt? Dieser Riesenspaß an der ganzen Sache, auch mit dem Reisen und in Hotels sein und jeder sagt so alle 5 Minuten, Sophie, wie geht's dir, möchtest du was trinken?
Oh, ist das nicht der Horror, dass man die ganze Zeit senden, also das ist ja so eine komische paradoxe Situation, ja, dass jeder Mensch, dem man auf Tour begegnet, wird dafür bezahlt, in irgendeiner Form es einem gut zu machen.
Ja.
Und das aber im Grunde dazu führt, dass man pausenlos Entscheidungen treffen muss. Und das ist so, ist natürlich maximal undankbar auf eine Art, weil wie schön ist es, wenn 15 Leute einen fragen, hast du alles, willst du was trinken, brauchst du eigentlich noch was? Aber ich sitze die ganze Zeit da und denke, ich möchte eine Höhle, ich möchte mal eine Stunde nichts gefragt werden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es noch kommt, ich glaube aber, dass ich mich dran gewöhne und es weniger negativ stressig wird, sondern vielleicht irgendwie eine Art von Job, ein Aspekt meines Jobs, den ich dann einfach annehme als gehört dazu, muss ich machen, will ich auch auf eine Art machen.
Ja. Sag mal, wie schaffst du es denn, locker zu bleiben bei diesem Gefühl? Ich weiß, das klingt jetzt wirklich wie eine ganz normale Radioshow, die Frage, die ich jetzt stelle. Und die hast du wahrscheinlich auch schon 1000 Mal gehört. Aber wie gelingt es einem, locker zu bleiben, wenn man so von außen als das Sprachrohr einer Generation bezeichnet wird?
Ja, also ein bisschen ist das natürlich, ja. Ich glaube, das hört auch langsam auf, weil die Medien, also jetzt sage ich mal wirklich ganz pauschal doof, die Medien, weil es sind immer irgendwelche Tages- und Wochenzeitungen, die sich alle 5, 6, 7, 8 Jahre neue vermeintliche Stimme einer Generation raussuchen. Okay. Die wollen das nicht für N20-Jährige, sondern die sind wahnsinnig fasziniert von Anfang, Mitte 20-Jährigen, gerade Frauen. Wenn die in der Zeit irgendwie öffentlich werden und ein Buch im besten Falle schreiben, dann kriegt man dieses Label. Und dieses Label wird einem aber irgendwann auch wieder abgenommen. Aber so mit Mitte 20 war das nun, und ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, woher das kam. Es war irgendwann so eine Art Gag, über den ich mich selber lustig gemacht habe, weil ich dachte, wie gaga ist das bitte zu sagen, du, ja, Sophie Passmann, muss jetzt sagen, wie junge Leute so ticken. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich wahnsinnig belastend finde, unabhängig von mir in Social Media, dass es so eine Krankheit gibt oder so eine Methode gibt, Leuten eine Art Titel zu verleihen, ohne dass diese Leute das wollen, um dann ein paar Monate später zu sagen, du bist doch die Stimme einer Generation, wie kannst du jetzt XY machen?
Ja.
Also diese Sucht nach Superlativen. Also wenn ich jetzt sagen würde, Leon, das ist der wichtigste Psychologe Deutschlands. Leon hat aber selber nie darum gebeten und vor allem auch nicht gesagt, dass er das ist. Und wenn Leon dann irgendwas macht, was ich bescheuert finde, sage ich 2 Monate später, naja, der vermeintlich wichtigste Psychologe im Land hat das und das gemacht. Ja, und das ist so eine Sache, wo ich denke, nennt mich doch nicht Stimme einer Generation und auch nicht wichtigste oder wie auch immer Feministin des Landes, sondern einfach, ich bin erstmal ein Girl und dann kann ich euch ja auf der Ebene enttäuschen oder nicht enttäuschen.
Ja, das ist schön.
Und ich habe einfach,
auf welcher Ebene ich euch enttäusche, das entscheide ich selber.
Dieses, ja, wirklich.
Das ist ein guter komische, Satz. Das ist ein guter Satz.
Es ist, diese superlative Geilheit von Medien ist ehrlich gesagt wirklich ein bisschen belastend, aber die kennt ihr wahrscheinlich ganz genauso, weil das ist nichts, was mit mir zu tun hat oder mit Stimme einer Generation. Ich bin irgendwann einfach damit so umgegangen, dass ich mich drüber lustig gemacht habe und dass ich angefangen habe, auch so Sachen zu sagen wie, also da habe ich angefangen so zu twittern, ich als Stimme einer Generation muss euch sagen, Red Bull zuckerfrei ist geiler als Red Bull mit Zucker. Und dann wurde das irgendwann so albern, dass klar war, man kann damit gar nichts mehr anfangen mit diesem Label und dann haben sie mich irgendwann in Ruhe gelassen. Red Bull zuckerfrei ist übrigens auch geiler als Red Bull mit Zucker. Nur falls jemand jetzt auch meine Meinung als Stimme einer Generation also möchte.
Ja, ja.
Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt so diese Titel bekommst und auch ja ganz, ganz viele Sachen machst, die vielleicht jetzt von außen betrachtet diese Titel irgendwie rechtfertigen, mit dieser, ich will da nochmal drauf zurückkommen, theoretischen Version von dir. Wenn du da schreibst, dass es irgendeine theoretische Version von mir gibt, die ich eigentlich sein sollte, hast du die dann konkret vor Augen? Weil nochmal, ich fand das eben so interessant, weil ich glaube, dieses so hätte mein Leben sein können, so hätte ich sein sollen, ob das irgendwelche patriarchalen Strukturen sind, die mir das vorgeben, ob ich das selber bin, weil ich was ganz anderes mir eigentlich in meinen Wünschen vorstelle. Hast du das für dich, so diese theoretische Version, dass du die auch benennen kannst?
Sie wird auf jeden Fall klarer. Also ja. sie war bis vor ein paar Jahren nur so eine vage Idee. Das habe ich dann immer daran gemerkt, dass ich mir so Vorbilder gesucht habe. Und dann, das waren natürlich vor allem Frauen, weil ich glaube für Frauen, also das ist glaube ich normal, dass man sich Vorbilder in dem eigenen Geschlecht sucht. Und das waren immer Frauen, die hatten so Charaktereigenschaften, Gemeinsamkeiten, die ich total bewundert habe. Das waren meistens so Autorinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, die auf eine Art wahnsinnig selbstbewusst gleichgültig durch die Welt gegangen sind. Und ich gemerkt habe, ich finde es faszinierend, weil das überhaupt nicht mit mir resoniert. Das ist etwas, was ich zwar gerne hätte, aber gar nicht habe. Ich durchdenke alles 14 Mal. Mir ist überhaupt nicht egal, was die Leute über mich denken. Und da habe ich gemerkt, es gibt so eine Idee davon, was eine theoretische Idee von mir ist. Und erst in den letzten Jahren, was auch wirklich viel mit durch Therapie verstehen, was bei mir so abgegangen ist in meinem Leben zu tun hatte, habe ich begriffen, woher gewisse Eigenschaften an mir kommen, die sich immer schon komisch an mir angefühlt haben. Also ich habe zum Beispiel so eine sehr große, ich bin sehr sensibel meiner Umwelt gegenüber. Ich kann Stimmungsschwankungen und Kleinigkeiten mitbekommen, was natürlich automatisch dazu führt, dass man sich um diese Kleinigkeiten verhält. Also zum Beispiel wenn ich dann so eine Show moderiere, Atze, wie wenn du zu Gast bist, dann kann ich das gar nicht abstellen. Ich merke dann, wenn einer der Gäste sich kurz langweilt oder das Gefühl hat, ich werde gerade nicht genug angesprochen, und wenn ich danach mit Tommy, meinem Co-Moderator, spreche, merke ich, der hat das überhaupt nicht mitbekommen. Und langsam verstehe ich zum Beispiel, dass diese Hyper-Awareness nichts ist, was man einfach hat oder nicht hat, sondern hat auch viel mit dem Umfeld, in dem man groß geworden ist, zu tun. Hatte ich das Gefühl, ich muss immer mitbekommen, was in meinem Umfeld passiert, weil ich sofort darauf reagieren können muss, was in meinem Umfeld passiert. Und je mehr ich das verstehe, woher das kommt, je mehr ich verstehe, warum ich diese theoretische Version von mir nicht bin, desto mehr kann ich versuchen, sie zu werden, wenn das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wirr war.
Ach so, diese theoretische Version ist eine Wunschvorstellung. So wäre ich gerne.
Ich glaube, was ich im Buch mit der theoretischen Version meine, ist: Wer wäre ich einfach ohne fremde Einflüsse?
Ja,
ohne
ja.
Gesellschaft, ohne Erziehung, also aber ohne dass Eltern, jeder Mensch hat Knackse, deswegen haben auch meine Eltern Knackse. Wenn ich einfach in einem luftleeren Raum ich geworden wäre, welchen Charakter hätte ich dann? Welche Charaktereigenschaften hätte ich vielleicht gar nicht oder viel mehr, als ich sie heute habe? Was habe ich an mir selber vielleicht ein bisschen runtergebuttert, weil ich gedacht habe, die Gesellschaft möchte das gerne von mir sehen und so? Das heißt, das ist eine gute Frage, ob es eine Wunschvorstellung ist, weil ich gar nicht weiß, ob ich damit angenehmer oder glücklicher wäre. Aber ich finde es faszinierend, sich zu fragen, was bin ich nur geworden, weil ich glaube, dass andere Leute das gerne sehen würden an mir.
Ja, du als Philosophin kennst ja eben den Nietzsche-Ansatz, der sagt, werde der du bist.
Philosophin unserer Generation.
Der wichtigste Philosophin unserer Generation.
Meiner Generation.
Sorry, das geht noch.
Nein, aber Nietzsche hat gesagt, werde der du bist. So, und da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist einfach das Schwerste auch, zu seinem Kern vorzudringen und das versuchen wegzulassen, was einen da auch behindert.
Ich habe das, werde der du bist, ich habe das erste Mal tatsächlich auch an der Uni kennengelernt, aber nicht von Nietzsche, sondern ich habe in Freiburg studiert, große Heidegger-Uni, weil Heidegger da gelehrt hat.
Ja.
Und Heidegger hat natürlich, da kriegst du als Erstsemester Philosophiestudentin, kriegst du da einfach Sein und Zeit, sein Hauptwerk mit 1500 Seiten hingeklatscht. Und du weißt überhaupt nicht, wie Lesen funktioniert und Bücher auch nicht und musst es halt durch, muss er durch. Und irgendwann hat mir dann einmal, ich glaube, der Professor gesagt, Heidegger, easy, kann man zusammenfassen in einem Satz, werde, wer du bist.
Ja.
Und ab dem Moment habe ich angefangen, überhaupt erst zu schnallen, dass das eine Sache ist. Dass Heidegger ein ganzes Buch, das dicker ist als der letzte Teil von Harry Potter und auch deutlich langweiliger, ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, wie man einfach nur die Person werden kann, die man werden sollte. Und ich finde es eigentlich mit den faszinierendsten Gedanken.
Ja, absolut, genau deshalb. Das ist was, wo man, glaube ich, auch mit 80 oder 90 noch dran weiterfeilt, dass man noch mehr zusammen.
Also machst du das, Atze?
Ja, unbedingt.
Und hast du das? Also hast du auch von dir so eine Version vor Augen? Weil ich fand gerade einen Punkt super, super spannend, weil ich da überhaupt nicht drauf gekommen wäre, Sophie. Für dich war das ja so eine Art neutrale Alternativwelt, die luftleere Blase, in der ich aufwachse, ohne alle. Das ist natürlich absolut unmöglich, weil egal in welcher Alternativwelt ich aufwachse, wird es im Idealfall andere Menschen geben, sonst sitze ich da wie so ein, keine Ahnung, Gollum in der Ecke und habe gar nichts außer meine Höhle und sonst niemand. Also ist das nicht etwas, wo ich mir direkt andere Leben und andere Welten und andere Eltern und auch eine andere Gesellschaft dann vorstelle? Und da kurz an dich, Atze, also hast du das? Hast du von dir auch so eine theoretische Version in verschiedenen anderen Szenarien?
Ja, also gerade wenn wir zurückspringen, ich war ja mit Anfang 20 dermaßen schüchtern, also krankhaft schüchtern, dass ich nicht mal irgendwo in ein Café hätte gehen können, wo meine Schwester gerade sitzt. Und jetzt dann vor so vielen Menschen jeden Abend zu stehen und da im besten Falle Lustiges rauszulassen, da zeigt ja schon, dass ich versucht habe, da eine andere Version zu finden. Und je älter ich werde, und ich bin ja streng genommen etwas älter als ihr, desto freier fühle ich mich da auch und merke, dass ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber dass ich mich dem mit jedem Tag etwas mehr näher. Und wenn du, Leon, davon erzählst, dass du Sorgen hast, solltest du mal Vater werden, ob du das Ganze überhaupt packst, oder Sophie erzählt davon, wie sie im Hotel vielleicht zu viel Nähe oder zu viel Distanz hat. Das sind Fragen, da erinnere ich mich, die habe ich mir in eurem Alter auch gestellt. Aber irgendwie ist das jetzt, also der Bereich ist ziemlich weit weg. Und vielleicht habe ich es auch so oft gemacht, dass ich auf Leute zugegangen bin, um meine Angst vor denen zu überwinden, dass ich es mittlerweile liebe. Und diese Entwicklung, ja, die genieße ich sehr für mich.
Aber bist du dann nicht deine theoretische Version geworden? Mal ganz kurz.
Ich glaube, man kommt nie an, gedacht. Das meine ich.
Ja, das hieß aber doch, dass du dann jetzt von dir nochmal, weil das wäre jetzt ein Rückblick, du warst mal total schüchtern, dann hast du gedacht, gibt es noch eine Alternative von mir, oder vielleicht hast du es nicht gedacht, sondern es hat sich so ergeben und jetzt bist du mega unschüchtern auf der Bühne. Gibt es jetzt noch von dir so ein Szenario, wo du denkst, das wäre nochmal wieder eine andere Version von mir?
Ja, unbedingt. Ich habe ganz oft den Gedanken, ich könnte noch authentischer, noch echter sein. Ja. Und ihr kennt doch auch so diese Situation, wo du nach einem Gespräch denkst, ach, da hätte ich eigentlich, sehe ich das ja dann doch noch ein bisschen anders, als ich es eben gerade geäußert habe. Und so Situationen habe ich ja nach wie vor.
Ich hoffe, ihr wisst, ich bin null wegen Buchpromo hier. Ich möchte jetzt nur trotzdem noch mal einen Gedanken, wo du das gerade sagst, Atze, aus meinem Buch rauspicken, weil ich es gemerkt habe, dass es bei mir oft damit zu tun hatte, Männer zu beeindrucken.
Ja.
Also das, was du gerade beschrieben hast, ich gehe aus Gesprächen raus und erschrecke mich so, warum war ich jetzt gerade so?
Ja, ja.
Ich will, denk doch eigentlich ganz anders, oder ich fand das doch gar nicht lustig, dass ich gemerkt habe, ich habe so ein antrainiert bekommen, Anerkennung von Männern ist ganz, ganz wichtig. Und gerade auch von älteren Männern, Männer, die quasi Vaterfiguren sein können für mich. Dass ich da ganz oft aus Gesprächen rausgegangen bin und gedacht habe, ich habe da gerade nur über diesen Witz gelacht, weil ich irgendwo unterbewusst einen älteren Mann gesehen habe oder einen Mann gesehen habe und gedacht habe, wenn ich jetzt über den Witz lache, dann findet er mich lieblich und höflich und ganz entzückend, und das ist gar nicht bewusst passiert. Und ich glaube, das ist auch so eine theoretische Version von einem selbst, dass man das alles losgeworden ist schon. Und ich glaube, das erreicht man tatsächlich in dem echten Leben, wenn man auf Menschen trifft und schon auf Menschen getroffen ist in seiner Kindheit, definitiv nicht mehr. Ich weiß aber mittlerweile auch nicht mehr, ob das sowas ist, was man wirklich haben will, weil ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich mir so Interviews anhöre, gerade mit so spirituellen Menschen, die aber auch aus der Psychologie kommen, also so Eckhart Tolle und solche Leute, so Menschen, die wirklich erleuchtet sind auf eine Art und den Leuten beibringen wollen, wie man erleuchtet ist, dann denke ich meistens nur, ihr seid die langweiligsten Hippies aller Zeiten. Also wirklich spirituell erleuchtete Menschen sind auch ganz oft, dass ich denke, ihr seid auch nicht mehr lustig. Also wirklich so Hippies und so spirituelle Hippies sind für mich die anstrengendsten Menschen aller Zeiten. Deswegen denke ich, ich habe lieber 14 Neurosen bis zum Ende meines Lebens, als so auf der Bühne zu sitzen und mit so ganz heiteren Augen die Leute anzustarren und zu sagen, wir sind am Ende alle nur unsere Gedanken und unsere Gedanken sorgen, da, halt dein Maul. Also dann bin ich lieber weiterhin unglücklich und aber dafür lustig.
Ja. Das ist das Gegenteil von werde die beste Version von dir selbst. Sehr gut.
So schlimm.
Ja, ganz schlimm. Und ganz schlimm.
Auch lustig, also jede lustige Serie der Welt handelt von einem potenziell neurotischen Menschen.
Ja, ja.
Und man, dann, ich tröste mich dann auch immer damit, dass man wahrscheinlich zu viel Erleuchtung würde auch dazu führen, dass ich keinen Job mehr hätte.
Ja, ich glaube das. Ich persönlich glaube das auch immer nicht. Ich habe mir auch so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich so Leute treffe, wo du dann wirklich so manchmal auch dich dabei ertappst, so geht's mir, dass du denkst, boah, die sind wirklich angekommen und die sind ihr theoretisches super Selbst geworden. Wenn du die ein bisschen tiefer kennenlernst, merkst du, fuck, das ist so viel Methode, die sich antrainiert haben oder so viel Fassade, die sie aufgebaut haben, dass du eigentlich ganz schnell merkst, nee, ist doch nicht so. Und dann sind das auch für mich oft Leute, wo ich so denke, boah, ihr lebt hier nur von einem Betrug der anderen und das macht mich fast am fertigsten, weil glaube ich auch dieses Alternative von sich selber sich was vorstellen können, das bleibt. Es gibt in der Psychologie so eine ganz, ganz spannende Überlegung dazu, Counterfactual Thinking, also dass ich im Prinzip die ganze Zeit versuche, gegen die Fakten zu denken. Ne? Und dann denke ich oft als Mensch, was unterscheidet uns von so einem Eichhörnchen? Ja, dieses, ich kann mir eine alternative Welt überhaupt vorstellen. Ich kann mir ausmalen, wie wäre das gewesen, wenn ich in meiner Kindheit an der Abzweigung ein bisschen anders gegangen wäre oder diese Männer, die mir irgendwie vermittelt haben, so und so hast zu sein, nicht kennengelernt hätte. Das kann das Eichhörnchen nicht. Und daraus müssen zwangsläufig solche Parallelwelten entstehen, wo ich, wenn auch nur in meiner Fantasie, plötzlich eine andere Version von mir selbst sein kann.
Ich finde diese erleuchteten Menschen, die wir offensichtlich alle anstrengend finden, wo du gerade gesagt hast, die man durchschaut die irgendwann oder man ahnt, das ist alles Methode. Für mich ist immer der größte Indikator oder eigentlich der Beweis, dass die alle heimlich Serienmörder sind oder am liebsten welche wären, die Wohnungen. Ja. Solche Leute haben immer Wohnungen, die perfekt durchgestylt sind und wenn du aber suchst nach einer Ecke, wo du dich einfach gemütlich hinflätzen kannst, findest du keine. Das sind irgendwie Sofas, die wahnsinnig gut aussehen, aber du siehst da, an dieser Wohnung, dass dieser Mensch nicht ein einziges Mal in seinem Leben bisher mit einer Tüte Chio-Chips auf dem Sofa einfach Netflix geguckt hat und du fragst dich, was macht ihr den ganzen Tag? Und sie machen halt nichts außer demonstrativ irgendwie sehr unbequem sitzen. Und dann denkst du, nee, dann lieber nicht. Also dann bin ich lieber irgendwie eine unangenehme Variante, aber bestell einmal die Woche bei Volt Chicken Wings und guck Netflix und liege irgendwie in Panade auf meiner Matratze.
Ja, Leon, jetzt müssen deine Lindor-Kugeln kommen, weil Leon ist Lindor-kugelsüchtig. Das zeigt, dass er kein Psychopath ist.
Ja, das, ich hab auch
diese Ecken, aber ich kenne aber auch dieses, also ich habe das auch und ich hasse das auch, wenn so Buden so komplett durchgestylt sind und ich habe auch beobachtet in meinem Umfeld, dass sich das auch so angleicht und dann sind die alle sehr ähnlich, diese Wohnung, und es hängen überall die Papercuts von Matisse an der Wand im selben großen Passepartout-Rahmen an der sonst komplett weißen Wand und du hast wirklich das Gefühl, wo sollst du hier mal gemütlich, wie du gesagt hast, in Panade liegen. Schönes Bild.
Kennt ihr diesen Spruch, wenn man mit jemandem nach Hause geht und man sieht, dass diese Person kein Bücherregal hat, sollte man nach Hause gehen und nicht mit ihr schlafen?
Ja.
Und ich habe das mittlerweile, also weil man ist ja dann irgendwie doch in seinem eigenen Milieu unterwegs und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt jemanden wahnsinnig interessant finde, der wirklich noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen hat, ist relativ gering. Bei mir ist mittlerweile der Fernseher. Wenn ich zu jemandem nach Hause gehe und sehe, dass diese Person demonstrativ keinen Fernseher hat und ganz stolz darauf ist, keinen Fernseher zu haben, dann gehe ich nach Hause. Weil dieses, oh, ich interessiere mich für das relevanteste Medium der Welt nicht, cool. Mega interessant von dir. Du guckst also nie Netflix. Das ist für mich, das sind sie, die, ja, oder die haben so einen ganz kleinen alten Fernseher, wo ich denke, wir haben 2023, kauf dir jetzt bitte den LCD, kauf dir bitte den 35 Zoll LCD-Fernseher, du Arschloch. Ja. Ich möchte Sportschau am Wochenende gucken. Dann will selbst ich aus Prinzip Sportschau gucken, obwohl ich noch nie ein Fußballspiel in meinem Leben geguckt habe.
Ey, das sind wirklich, also die zweitschlimmsten sind die Leute, die keine Bücher zu Hause haben, mit denen sollte man nicht sprechen. Und wer so im Gespräch sagt, sorry du, ich habe keinen Fernseher, Dann ist Gewalt auch ein probates Mittel.
Ja. Ja. Dieses Stolzsein darauf, dass man keine Popkultur konsumiert.
Ich fühle mich so ein bisschen ertappt.
Hast du keinen Fernseher, Leon?
Scheiße. Doch, ich habe einen Fernseher, aber ich habe zum Beispiel in meiner damaligen Berliner WG, wo in meinem WG-Zimmer, einen, sehr aufwendig auch, einen kompletten Kommodenschrank von hinten aufgesägt, das darin liegende Regalbrett schräg angesägt, sodass der Fernseher da reinpasste, dass ich den verstecken konnte. Weil ich natürlich ein ganz normaler Assi bin, der Fernseher guckt, aber ich wollte da wie der große Intellektuelle ohne Fernseher rüberkommen. Und heute gibt's ja immer diesen Satz, ja, ich gucke gar keinen Fernsehen. Wir sagen zum Beispiel immer stolz, wir haben gar kein lineares Fernsehen, weil wer guckt denn lineares Fernsehen? Was ist das Erste, was ich mache, wenn ich in so einem Hotelzimmer bin und es gibt lineares Fernsehen? Ich gucke 4 Stunden lang lineares Fernsehen, eine Scheiße nach der anderen und zappe mich durch Kabel 1, das große, da haben die so Paletten, da machen die so Paletten auf, wo irgendwelche Retouren drauf sind. Da gibt's irgendwie Retourenjäger. Dann gucke ich weiter Nordstory, wo die irgendwie mit so einem Kahn über... Also ich gucke dann allen Scheiß einfach so weg und denke mir, boah, es hat sich in dir angestaut. Das kann aber auch daran liegen, dass ich als Kind in einem Haushalt groß geworden bin, wo das schon damals...
Du bist Lehrerkind.
War, keinen Fernseher zu haben.
Du bist Lehrerkind.
Und da gab es so viel solche Fernseh-Pappkärtchen mit Minuteneinheiten drauf von 15 bis, ich glaube, 45, weil dass man eine Stunde guckt, war eh schon ausgeschlossen. Die hat man wochenweise bekommen als Währung und konnte dir dann
Horror
abgeben.
Der absolute
also ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis. Traumatisch gewesen.
Auf eine Art ist es aber heilsam, solche Geschichten zu hören, weil wie jeder andere Mensch auch, habe ich mit Sicherheit Sachen, wo ich denke, das lief nicht ideal in meiner Kindheit.
Ja.
Aber ich glaube, wäre ich Lehrerkind und hätte sowas erlebt, dann wäre ich heute, hätte ich BWL studiert und wäre heute in einem mittelständischen Unternehmen, würde ich Human Resources machen, weil wie kann man denn kein komplett langweiliger Mensch werden, Leon, wenn einem sowas passiert? Wie hast du denn, wie hast du das geschafft? Weil das klingt wie die schlimmste Sache aller Zeiten.
Abgesprochen. Perfekt, weil das ist nämlich genau sehr, sehr schön. Ich hatte hier gesessen in der Vorbereitung und als ich diese ganzen Impulse bei dir las, dachte ich, fing wirklich an nachzudenken und dieses theoretische Selbst von mir. Und dann habe ich gedacht, anders als ihr beide jetzt, ich war gar nicht auf so einer metaphysischen Ebene von einem luftleeren Raum, sondern ich war bei so ganz konkreten Vorstellungen und eine war unglücklicher Unternehmensberater mit Magengeschwür. Das wäre ich geworden.
Meinst du?
Irgendwas kein... Ja, ich hatte alle Weichen in diese Richtung gestellt. Wie glücklich und unglücklich kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß noch, da meine Mutter mal gesagt, Junge, pass auf, dass du kein Magengeschwür kriegst, weil so gestresst und viel da am Arbeiten und so weiter. Und ja, also ich will jetzt da auch nicht die alten Kamellen rausholen, sonst hat Atze gleich auch noch 4 Zehen am Ohr, aber dieses damalige, einmalige Fernsehereignis und dann plötzlich dieses ganze Geld und der plötzlich andere Werdegang, das war nach wie vor, dass ich da... Ich habe mich das ja selber danach oft gefragt, wie wäre mein Leben gewesen ohne das? Und ich wurde das auch immer wieder gefragt. Dann habe ich immer so slappy da abgetan, indem ich in Interviews gesagt habe, ja, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich habe ja nur dieses eine Leben. Mit was soll ich es vergleichen? Aber in meinem Kopf ging dieses Kino dann natürlich irgendwann schon weiter. Und ich dachte, wie wäre es um mich bestellt gewesen, wenn das nicht so passiert wäre? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses irgendwie so einen langweiligen BWLer-Job zu machen, Ich hatte alle Zeichen, alle Marschrouten in die Richtung ausgelegt.
Ey, und jetzt stell dir vor, Sophie, irgendwann muss Leon nach Hause fahren, nach Solingen, und seinen Eltern erzählen, dass er einen Podcast mit Atze Schröder macht.
Dann kippen die direkt um. Ja. Dann mit zitternden Händen haben die noch den Karton, den Fernsehzeitenkarton. Ja. Der fällt dann aus der Hand. Ach, Kind, wie kannst du uns so hintergehen? Ja. Konnte man sich das auch aufsparen, weil angenommen, du hättest jetzt als Kind einfach am Sonntagabend schön die ganze Folge Grill den Hensler, Grill den Hensler gucken, dauert aber 4,5 Stunden, weil Hensler braucht 2 Stunden, bis das Filet mariniert ist. Kannst du dann einfach über 3 Wochen dir ansparen?
In meiner Erinnerung konnte man das nicht über Wochen auch ansparen. Man konnte dann irgendwann zum Selbstbetrug greifen. Ich war ein sehr, sehr braves Kind. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber ich habe so alle diese Vorgaben von meinen Eltern eigentlich, weil ich Lehrerkind war. Und ich erinnere mich an ein Fußballspiel. Mich hat Fußball auch eigentlich wenig interessiert, aber es muss irgendwie so WM 98 oder so. Irgendwas habe ich da jedenfalls Fernsehen sehen wollen. Und weil ich keine Fernsehkärtchen mehr hatte, habe ich meine Kinderzimmer-Bettdecke geholt, über den Fernseher gehangen und nur den Ton vom Fernseher gehört, weil das war ja nicht verboten. Und ich hatte aber auch direkt so kapitalistische Gedanken, diese Fernsehkärtchen mit Zinsen an meinen Bruder weiter zu verkaufen, dass der mir dann irgendwie danach statt 3 Stunden, 3 Stunden 15 zurückgeben muss, weil ich noch welche hatte. Ich habe mehr Selbstbeherrschung als der als Kind
jetzt
gehabt.
Dieses Decke auf den Fernseher drauf machen. Ich muss jetzt kurz eine Abbiegung nehmen, weil diese Assoziation sich in meinem Hirn festfrisst und ich kann nicht weiterdenken, bevor ich sie nicht rausgeplärt habe. Wenn es zu zotig ist, könnt ihr es rausschneiden. Mormonen dürfen ja keinen Sex haben vor der Ehe. Und Mormonen-Teenager sind irgendwann dazu übergegangen, quasi den Akt nicht zu vollziehen. Also die stecken dann quasi sich ineinander, haben quasi, in unserer Welt hätten die Sex, aber in ihrer Welt ist Sex nur, wenn man sich bewegt dabei. Die legen sich also ineinander und dann muss eine dritte Person auf der Matratze hoch und runter springen, damit sich nicht die beiden das ist kein Scheiß, da gibt's sogar Namen für. Also
Ist das jetzt irgendein Schwachsinn oder hat das irgendeine Faktengrundlage?
Das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob alle Mormonen das machen, aber das ist total ein Trend bei Mormonen-Teenagern, die natürlich wie jeder Teenager auch vögeln wollen. Und dann dürfen die das aber nicht. Und dann haben die, weil natürlich, da werden ja so Wort für Wort die Bibeltexte ausgelegt und da geht es wohl, haben die aus irgendeiner Art der Interpretation rauslesen können, der Sex ist nicht das Ineinandersein, sondern der Sex ist das Bewegen dabei.
Geil.
Und dann haben die rausgefunden, dass wenn man sich quasi Mann und Frau sich ineinander legt und dann springt eine dritte Person auf der Matratze rum, dann ist das nach biblischen Texten, nach biblischer Interpretation kein Sex. Und ehrlich gesagt ist das ungefähr so, wie die Decke über den Fernseher machen und nur den Ton hören, wenn man sich nicht traut, heimlich Fernsehen zu gucken.
Ja, ich hab jetzt gerade ganz andere. Bei mir gehen jetzt ähnliche Gedanken weiter oder es kommen auch Gedanken auf über dir, ähnlich über dir. Ob das nicht jetzt die perfekte, für mich ist immer so Weihnachtsfeier, so ein Moment des Fremdgehens oder Karneval. Und das, ich stelle mir jetzt vor, wie dann Leute so am 5.1. weinen vor ihrer, in deinem Geburtstag sitzt du dann vor deiner Partnerin und Partner und musst dann weinend gestehen, dass du an Silvester fremdgegangen bist im Laufe des Alkohols. Aber es war kein echter Sex. Wir steckten ineinander und Atze ist auf der Matratze rauf und runter gesprungen. Und es war auf eine ganz absurde Art trotzdem schön. Ja. Was ist das? Also, gibt's da so einen Titel?
An Silvester so 22.58 Uhr einen Anruf bekommst, dann würde ich an deiner von Leo, dann würde ich an deiner Stelle nicht abnehmen, weil da kannst du die ganze Ehe retten mit, wenn du da nicht dran gehst.
Aber ich hätte Bock drauf, weil das ist so eine nicht so anstrengende Version, für mich auch.
Ja.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht mehr steigern. Jetzt brauchen wir so einen Abschlusssatz.
Ja, das sagen die Mormonen auch immer. Was glaubst du, wenn die das erste Mal wirklich Sex haben, dann drehen die durch?
Ja, aber dann stellen sie fest, dass es doch anstrengender ist als gedacht. Und das ist ja meine Theorie dazu, dass es zwar eine schöne Sache ist, aber dass es auch viel Arbeit macht.
Wie die meisten Sachen im Leben hat.
Ja.
Croissants zum Beispiel auch. Machen auch viel Arbeit, wenn man sie macht, aber sind halt toll am Ende.
Ja,
ich weiß nicht, wie ich gerade auf Croissants komme. Ich glaube, weil die sehr aufwendig sind zu machen, oder? So wie Sex auch.
Ja, das Essen ist ja...
Gehen lassen, da muss man das stundenlang gehen lassen, wie beim Sex auch. Und dann muss man kalt stellen.
Essen auch, ist die Erotik des Alters, sagt man.
Mm. Na, ich habe noch ein paar Jahre.
Ja, ich springe gleich mal auf ein Croissant. Ja, ihr Lieben, besser wird's doch gar nicht.
Ich hab noch einen letzten Gedanken dazu zum Schluss. Bitte. Besser kannst
du
nicht werden.
Du willst nicht mit Croissants, Croissant und Sex enden, komisch.
Ja.
Leon.
Oder beworfen werden, wenn es jetzt Lindor-Kugeln gewesen wären.
Dann. Nein, ich habe mir noch einen Satz rausgeschrieben, Sophie. Und wir haben hier immer bei uns so ein bisschen den Anspruch, dass wir uns Sachen auf den Unterarm tätowieren könnten. Wirklich getan haben wir es, glaube ich, noch nie. Aber der ist für mich kurz davor. Und ich weiß nicht, ob der noch ein zu großes Fass aufmacht, aber irgendwie fand ich den so schön, weil ich das auch psychologisch so schön fand. Nämlich, wer denkt, etwas ist grundlegend falsch mit ihm, empfindet es nicht als absolute Anmaßung, wenn er falsch behandelt wird. Und in diesem, ich fühle mich falsch, und das passt auch zu diesem Heidegger in der Welt sein, mein Dasein, da hat er ja auch ganz viel drüber geschrieben. Ich habe einen befreundeten Psychiater, der auch immer wieder mit dessen Sätzen kommt. Es sei mal dazu gesagt, dass der, glaube ich, charakterlich Single ein ziemliches Arschloch war, wobei Single ist, wobei Hannah Arendt über den gesagt hat, es wäre falsch, ihm einen schlechten Charakter zu unterstellen. Er hatte überhaupt keinen Charakter. Aber dieses Dasein und Grund, sich falsch fühlen und dann in Kauf nehmen, dass andere einen falsch behandeln. Da dachte ich, jo, das zog sich auch so, das stand relativ weit am Ende deines Posts, das zog sich auch immer wieder durch verschiedene Teile von dem, was ich lesen konnte in der kurzen Zeit und dachte, schöner Gedanke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr da noch was zu sagen wollt. Ich wollte ihn aber hier noch mit allen teilen, die uns heute zuhören und mitfeiern.
Also wenn ich darf, sage ich noch kurz was dazu, weil ich unbedingt glaube, das ist im Grunde genau die Logik hinter der Frage, warum gehen Leute Beziehungen ein, in denen sie schlecht behandelt werden? Ja, warum, ja. Warum behandeln sie sich selbst so, dass sie krank werden? Und ich glaube, ich komme schon, und jetzt bin ich doch nochmal kurz die Stimme einer Generation, ich glaube, ich komme aus einer Generation, in der wir richtigerweise sehr genau darauf achten, nicht die Opfer einer Situation zu schämen, also die Person, die in einer zum Beispiel missbräuchlichen Beziehung ist, ist nicht diejenige, die daran, die sie was verändern muss. Gleichzeitig ja. sorgt es aber auch ein bisschen dafür, dass man die Selbstermächtigung, die in so jedem Menschen ist, ein bisschen unter Wert verkauft, weil ich bin nicht schuld, wenn ich in einer missbräuchlichen Beziehung bin. Gleichzeitig bin ich aber der Grund, warum ich in dieser missbräuchlichen Beziehung war. Ich habe mir diesen Partner nicht ausgesucht, weil ich so wahnsinnig viel von mir halte, sondern weil ich insgeheim gewisse Sachen attraktiv finde, an dem schlecht behandelt werden. Und so, das ist, glaube ich, das, was mich seit Jahren fasziniert, ein Mittelmaß zu finden zwischen nicht mich selber dafür fertig machen, wenn ich mich in gewisse Situationen selbst gebracht habe, gleichzeitig aber eine Person werden, die das nicht mehr möchte. Und das ist, glaube ich, das, was in diesem Satz steckt. Leon hält vor Schmerz seine Hand an die Schläfe, was natürlich man jetzt im Podcast nicht sehen kann, leider.
Ja, ich habe sie nicht vor Schmerz. Ich habe an Antje Joel gedacht. Die habe ich interviewt, eine Journalistin, die mehrmals in missbräuchlichen Beziehungen und auch mit sehr heftiger häuslicher Gewalt konfrontiert war. Und ich hatte auch diesen Gedanken, den du da hast, mit dem nicht ich suche mir das aus und nicht die betroffene Person, das Opfer ist irgendwie schuld, sondern natürlich die Person, die das macht. Und ich habe sie dann auch gefragt, gibt es da solche Muster und muss man sich dann nicht auch anfangen, irgendwann selber Fragen zu stellen und hinterfragen? Und sie hat da sehr stark abgeblockt und hat sich so sehr gegen diesen, und das war ich jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es tatsächlich dein Gedanke ist, aber gegen diesen Gedanken verwehrt, dass ich dann anfange, bei mir zu gucken, warum suche ich mir solche Männer aus? Habe ich da vielleicht Muster in mir drin, dass ich auf sowas, stehe, aber dass das mich irgendwie gefühlt ergänzt? Und sie meinte einfach so ganz klar, nee, Mann, du kannst da einfach Pech haben und dann passiert das und das kann dir auch zweimal passieren und rein statistisch ist sowas gar nicht so unwahrscheinlich und das war, weshalb ich gerade so ein bisschen sortieren musste.
Also wenn wir jetzt bei der, natürlich die Statistik für häusliche Gewalt und missbräuchliche Beziehung ist total duster. Ja. Also am meisten Angst ja. muss eine Frau haben vor ihrem Partner oder Ex-Partner oder dem Mann, Vater ihres Kindes. Aber ich finde es interessant, dass du da so drüber nachdenkst, weil ist diese Behauptung nicht im Grunde eine, die potenziell deine ganze Disziplin über den Haufen werfen würde? Weil natürlich suche ich mir Partner, wenn ich relativ untherapiert bin und vielleicht potenziell eine unglückliche Kindheit hatte oder potenziell eine schwierige Kindheit, die mich Glaubenssätze wiederholen lassen. Wenn ich gelernt habe, ich bin nicht gut genug, ja. dann suche ich mir einen Partner, der mir das auch zeigt, unterbewusst, weil das fühlt sich wie Heimat an.
Das wäre mir jetzt, das ist eigentlich die perfekte Steilvorlage für mich, um doch für meine Disziplin total zu werben. Das kann ja sein. Das kann auch sein, dass du oder jemand anders oder auch viele, die jetzt zuhören, denken, jo, genau so ist das. Aber da müsste ich jetzt die Datenlage zu sehen. Da würde ich jetzt wissen wollen, wie oft ist das tatsächlich so? An welchen Stellen klingt das einfach nur sehr plausibel, ist aber vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung in der Selbstbetrachtung? An welchen Stellen ist es vielleicht auch genau andersrum? Weil ich habe einfach so viele Phänomene in der Psychologie mittlerweile erlebt, die so ganz anders sind, als man erstmal annehmen würde und die so ganz anders sind als die Binsenweisheiten. Das will ich gar nicht sagen, dass das das ist, was du da gerade gesagt hast. Ich habe mir den Satz ja rausgepickt, weil er mich total anspricht, wo man einfach merkt, oh, es ist doch deutlich komplexer. Und in diesem Gespräch mit der Antje Joel war es halt so, dass ich merkte, oha, so noch gar nicht drauf geguckt. Ich wäre jetzt auch in diese Story reingegangen, was waren da für Muster bei dir, was hast du in der Kindheit mitbekommen und wieso pickt man sich dann zweimal sogar so einen Mann raus, ne? Und da hat die halt eben ganz klar Kontra gegeben und hat das auch, finde ich, sehr plausibel und im Übrigen auch mit einer ganzen Reihe von Daten und auch einer ganzen Reihe von Studien, die sie für ihre Arbeiten, weil sie da auch drüber viel geschrieben hat, recherchiert hatte, hinterfragt oder sogar widerlegt, je nachdem, wie weit man gehen möchte.
Ja. Ich habe natürlich jetzt auch mit diesem Beispiel der missbräuchlichen Beziehung, wo man nicht übrigens auch überhaupt noch nicht potenziell gewalttätige Beziehung meinte, sondern also heute Modewort toxische Beziehung ist ja auch eine missbräuchliche auf der ja. Art. Da habe ich auf jeden Fall schon eine ganze Reihe von selber geführt. Deswegen, das ist auch das, worauf diese Stelle im Buch so ein bisschen anzählt. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genommen, weil das etwas ist, was ich total kenne und ich diese Muster bei mir selber total erkannt habe irgendwann Und im Buch allgemein geht es vor allem darum, dass man als Frau gewisse Sachen aushält, weil man glaubt, naja, jede Frau muss das halt durchmachen. Das heißt, ich will da gleich jetzt ein bisschen dir recht geben, Leon, das ist war mit Sicherheit sehr doll vereinfacht, vor allem, wenn man da über Menschen spricht, die das halt heute erleiden müssen und da drin stecken. Ich glaube allerdings für mich persönlich fest daran, dass viele Sachen, dass man sich mehr Sachen unterbewusst bewusst aussucht, als einem klar sind. Und das war zumindest für mich immer wahnsinnig hilfreich, festzustellen, dass mir nicht die meisten Sachen nicht aus Versehen super zufällig passiert sind, sondern es ganz, ganz viele Momente in jeder zwischenmenschlichen Beziehung gibt, wo man potenziell sagen kann, ah nee, weißt du was, eigentlich nicht, dankeschön.
Und das ist, glaube ich,
das ist auch, glaube ich, das,
wo die Klammer wieder zugeht, weil du bist ja relativ leicht jetzt gerade in dieses Thema gestartet und hast gesagt, da bin ich dann doch für einen kurzen Moment mal Sprachrohr meiner Generation und wahrscheinlich seid ihr auch die Generation, die in der Elterngeneration beobachten, auch bei Onkels und Tanten oder Nachbarn und so weiter, wo man sich relativ früh als Jugendlicher im Leben gefragt hat, warum sind die eigentlich zusammen?
Mhm.
Ne? Und deswegen ist das absolut berechtigt. Also ihr seid ja jetzt schon sehr weit gegangen, in dass die Beziehung halt so auch krankhaft wird und eben pathologische Sachen passieren. Aber eigentlich geht's ja drum. Ich habe mal ein Programm gestartet, ich glaube, das war das Programm Richtig Fremdgehen, dass ich dem Publikum am Anfang der Show gesagt habe, also wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Ja, und das ist, glaube ich, auch diese Beobachtung.
Also wenn man Horror, das ist, also ich, natürlich ist es mit Sicherheit in dem Moment ein totaler Lacher, aber ich ehrlich gesagt in den letzten, also das ist jetzt wirklich ein mindestens Milieu-Generationen-Phänomen, dass einfach weniger Beziehungen geführt werden von Frauen aus, weil also in heterosexuellen Beziehungen mit Sicherheit die Frauen tendenziell eher draufzahlen, was so Selbstaufgabe angeht und wie viel Leben meines Partners muss ich übernehmen, weil Männern einfach, ich will da gar in dem Moment jetzt gar keine Mutmaßung anstellen, aber Männer sind potenziell eher fein ohne Partnerin als andersrum, vielleicht auch so gesellschaftlich vermittelt. Und dass einfach weniger Beziehungen geführt werden und dieses mehr war nicht drin, irgendwie weniger akzeptabel ist für alle Seiten.
Ja, ja.
Also es wäre mein persönlicher Horror, mich umzuschauen und zu denken, ja, besser als nix.
Ja,
oder
genau,
auch für jemand anderen besser als nix sein.
Und da
wie
ist,
furchtbar.
Da ist, glaube ich, eure Generation besser mindestens sensibilisiert, als es meine ist, weil da kam schon öfter mal der Satz, auch ernst gemeint, tja, immerhin besser als alleine sein. Und wir haben schon mal eine Folge gemacht, gemeinsam, einsam. Und da haben eben viele auch keinen Bock drauf, die das bei ihren Eltern oder in der Elterngeneration beobachtet haben.
Ja, und lustigerweise in Lebensphasen, in denen man denkt, ja, lieber jetzt alleine als in 30, 40 Jahren. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was nicht mehr gilt, dass man heute, dass ich heute mit 29 den Partner finden muss, den ich halt in 50 Jahren noch habe, sondern ich kann jetzt auch 20 Jahre alleine sein und dann einen Partner finden, der mir dann schön das Rheumakissen warm legt irgendwann.
So,
genau, und in meiner Welt,
Anza,
so richtig nachgerechnet, 49, mit 49 braucht man Rheumakissen. Und damit können wir doch enden.
Wenn
Sie können
dann mit
gerne
Mitte 50
Ihre Hassbriefe
ineinander
schreiben
steckt und eine dritte Person auf der Matratze rumspringen muss, damit überhaupt noch was geht, dann wirst du deinem Kopf auf dieses Rheumakissen, die Hand, die dir deinen Kopf auf dem Rheumakissen gebettet haben, und dich an unser heutiges Jubiläum erinnern.
Lange fit bleiben. Sophie, danke, dass du da warst hier in unserer Jubiläumsfolge und vielleicht können wir irgendwann noch mal was genau zu diesem letzten Thema machen.
Rheuma und alte Menschen? Oder
nee, mit der Überschrift, trennt euch verdammt nochmal.
Oh ja, sehr gutes Thema. Ich danke euch für die Einladung. Happy Birthday nochmal und mach weiter.
Danke,
so.
Sophie. Danke. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Bis bald. Tschüss.
Alles Liebe, alles Gute.
Was ein Vergnügen, oder?
Was für ein schönes Geburtstagsfest.
Ja.
Alle Kinder waren da. Ja, nee, total schön. Wirklich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 4 Jahre hier mit dir, mit tollen Gästen wie Sophie Passmann und wer sonst so alles hier da war.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Nächste Woche haben wir ja auch einen Gast. Allerdings, da geht's wieder voll rein in die Psychologie im Sinne von Wissenschaft. Und da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Aber es schließt eigentlich ganz schön an die heutige Folge an, nämlich narzisstische Liebesbeziehungen. Ja, aber nee, ich freue mich echt auf die ganze Zeit hier noch. Vor allem, wenn ich jetzt zurückblicke und halt weiß, was 4 Jahre betreutes Fühlen vielleicht auch mit einem selber, mit mir gemacht haben. Bin ich jedes Mal dankbar.
Ich muss jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, so als Gast lassen wir wirklich nicht jeden hier rein, ne? Kann man schon so sagen.
Wenn wer schon alles wollte und wem wir schon alles abgesagt haben.
Ja, ja. Ja, ich hatte, bevor ich Sophie angeschrieben habe, habe ich so unsere wichtigsten Gäste zusammengeschrieben und habe gedacht, naja, schon sehr elitär der Kreis, wunderbar.
Kann sich sehen lassen, ne?
Ja.
Günther ja auch, Tommy Schmidt, Sophie Düsen,
Passmann. TK, ja, Sophie Passmann. Ja.
Ja,
so,
ja.
Du kommst denn nicht rein. Ach, Leon, sag mal, du bist doch jetzt auch bald wieder auf Tour, oder nicht?
Morgen. 6. September.
Ich bin auch bald wieder auf Tour in diesem Jahr, aber da kann ich keine Werbung für machen. Es gibt keine Karten mehr, aber bei dir gibt es noch welche.
Ja. Krass. Ja, bei mir geht's ja erst morgen los. Am 6. September startet der Vorverkauf für die Shows 2024. Und ich habe ja hier schon die illustre Liste an tollen Städten, wo ich wieder hinkommen darf. Dortmund sehe ich hier, Bremen, Bochum, Frankfurt, Saarbrücken, Hamburg, Hannover, Fulda aber auch. Ulsberg komme ich hin. Also ich gehe eigentlich nochmal in die ganze Nation und freue mich so, so sehr, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch morgen am 6. September ein Ticket holt, weil dann geht's los. Und ich hatte letztes Jahr ja das Vergnügen in vielen Städten, dass es ausverkauft war, was ich auch immer alles noch nicht so ganz schnalle und würde mich wirklich freuen. Vielleicht sehe ich auch manche von euch ein zweites Mal.
So langsam darf ich ja auch mal kommen, oder?
Du dürftest kommen. Sag's mir nicht vorher, sag's mir nicht. Vielleicht irgendwann mal Richtung Ende. Ich glaube, die letzte Show ist in Düsseldorf. Können wir ja nochmal gucken, aber du darfst mir wirklich nicht sagen. Du musst dich verkleidet weit nach hinten setzen. Du musst dir die Haare glätten vorher, damit ich dich auf keinen Fall erkenne.
Mache ich alles, nur dann, um dabei sein zu können.
Ja, bisschen Schatz.
Ich freue mich drauf und freue mich auf nächste Woche.
Nächste Woche hören wir uns wieder. Ihr Lieben da draußen, tausend Dank, dass ihr hier auch schon seit 4 Jahren mit uns am Start seid, mit uns fühlt, uns eure Gefühle betreuen lasst und gleichzeitig selber Gefühle mit reingebt. Das genießen wir sehr, dass es hier immer wieder Nachrichten gibt, dass es immer wieder auch Fragen gibt. Falls ihr was habt, was ihr uns immer schon mal sagen wolltet, schickt uns eine Mail, post@leonwinscheid.de, schreibt uns auf Instagram. Und falls ihr jetzt sagt, oh Moment mal, seit 4 Jahren höre ich hier zu und ich habe tatsächlich diesen Podcast noch nicht abonniert, ihr würdet uns auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine Bewertung. Das war, glaube ich, alles, was wir jetzt nochmal sagen mussten. Ansonsten wirklich von Herzen danke, dass ihr uns zuhört. Ne?
Ja, auf eine weiter schöne Zeit. Boah. Wunderbar.
Ich lege mich jetzt auf eine Matratze und hoffe, dass wer zum Springen kommt. Geht das eigentlich auch alleine? Warte mal.
Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Vor. Ich werde da sein.
Stell dir mal,
im Licht und auch im Schatten.
Stell dir zwei so mormonische, was wäre das dann? Schulfreunde vor, die auch natürlich darf man sich sicherlich auch nicht selbst befriedigen und dann liegst du da und ich sag jetzt mal aus Mannensicht, nimmst dein Genital in die Hand und bittest den anderen so lange so schnell rauf und runter zu springen, bis du dich am Ende nicht selber befriedigt hast. Das Bild werde ich nicht mehr los.
Du, hier werden ja ab und zu Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Redaktion gesucht. Hier auch nochmal ganz offiziell, ich suche einen Springer für die nächsten Monate.
Oh Gott.
In diesem Sinne, mach's gut, bis nächste Woche.
Das wäre so ein geiler Mittelalter-Job gewesen, weißt du, wie so ein Barde oder sowas gab's auch den Springer.
Ja.
Und das ist dann so eine 125.000-Euro-Frage, was machte der Springer? Geil. Ich werd jetzt erstmal recherchieren, ob das stimmt und ob es da Bilder zu gibt. Atze,
und dann dieses Küste, Anlernen bis auch, dass man sagt, so, hier, pass mal auf, ich mach's dir nochmal vor, so wird gesprungen.
Ja. Nein, mehr aus den Knien und etwas schneller. Gerne die Frequenz erhöhen und so ein bisschen Varianz. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Tschüss.
Ein unerschöpfliches Thema. Bis nächste Woche. Ciao.
Küsse an dich.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.